Bitte nehmt doch eure Bibeln zur Hand und schlagt diese im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums auf. Wir betrachten heute Morgen gemeinsam die Verse 20 bis 30 in unserem Studium durch das Markus-Evangelium. Ich möchte euch nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir letzte Woche gemeinsam betrachtet haben, nämlich die Berufung der 12 Apostel. Sie sollten die Amtsträger sein, in dem Sinne, dass sie die Gemeinde erbauen oder auch gründen sollen, das Königreich Christi hier auf Erden auszuweiten. Diese Männer wurden von Gott mächtig benutzt, in einem Amt, das es heute so nicht mehr gibt. Das gab es damals zu dieser Zeit für eine spezifische Aufgabe, ist aber jedoch jetzt nicht mehr vorhanden. Und welch eine Ermutigung war es auch, dann letzte Woche zu sehen, wie Gott auch uns benutzt, zwar nicht als Apostel, sondern für seine Zwecke und dass er auch Menschen wie dich und mich benutzen kann. Doch nun, lasst uns gemeinsam in das Wort Gottes eintauchen. Markus 3, die Verse 20 bis 30. Und sie traten in das Haus, und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst unein ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hatte einen unreinen Geist. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, doch das Wort Gottes währet ewiglich. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wie wir uns gemeinsam um dein Wort herum sammeln, bitten wir dich, dass du uns hilfst. Wir kommen wie Hunde zu dem Brotsamen eines Tisches. Und in deinem Worte lesen wir auch, dass wir zu dir kommen, um an deinem Tische Platz zu nehmen, als Söhne und Töchter im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wir bitten, dass du über unsere Herzen regierst, dass wir dein Wort verstehen, dass du etwas in unseren Herzen bewirkst, zum Zweck des Glaubens. Das bitten wir dich in Jesu heiligen Namen. Amen. Jeder Mensch, der mit Jesus konfrontiert wird, mit dem, was er tat und mit dem, wer er ist, muss sich die Frage stellen. Wie kann jemand das vollbringen, was er tat? Hat er wirklich Dämonen ausgetrieben? Hat er tatsächlich Wunder getan? Ist er wirklich so, wie die Bibel es beschreibt? Die Antwort auf solche Fragen haben einen Ewigkeitswert. Sie sagen aus, ob ein Mensch auf dem Weg in den Himmel oder auf dem Weg in die Hölle ist. Und an diesem Morgen werden wir diese außerordentlich wichtigen Fragen gemeinsam betrachten. Denn was wir in dem Text heute Morgen sehen, ist, dass Menschen auf gleiche Weise sich solche Fragen stellen. Und je nach Gruppierung sehen wir auch, wie diese Fragen unterschiedlich beantwortet werden. Und hier sehen wir auch, dass Jesus uns eine aufrichtige Warnung mit auf den Weg gibt, wie auch den Zuhörern von damals, die diese Botschaft hören konnten. So haben wir drei Punkte, die wir aus diesem Predigttext heute Morgen herausziehen können. Das erste, Fragen über Jesus Christus. Zweitens, seine Erklärung über seinen Dienst. Drittens, eine schreckliche Warnung an die Welt. Also, Fragen über Jesus, die Aussage Jesu über seinen Dienst und eine schreckliche Warnung an die Welt. Wie ich zuvor kurz erwähnt habe, hat Jesus 12 Leute berufen, damit sie ihm als Apostel dienen sollten. Wenn wir dann aber an den Text heute Morgen kommen, dann sehen wir, wie dort das Thema sich sehr abrupt ändert. Wir sehen nämlich in Vers 19 des gleichen Kapitels, dass Jesus noch diese Apostel beruft. Und als nächstes in Vers 20 sehen wir, dass er plötzlich in ein Haus eintritt. Und das ist wieder mal sehr typisch für den Markus, diesen Evangeliumschreiber. Er fasst sich immer sehr kurz. Und was wir in den Versen erfahren, ist, dass Jesus zurück nach Kapernaum geht. Oder, um es anders zu formulieren, er geht zurück in seine Heimatstadt. Klar, wir wissen, Jesus ist in Nazareth aufgewachsen, aber Kapernaum war der Platz, an dem er angefangen hat mit seinem öffentlichen Dienst. Was wir aber in unserem Text haben, wie ich zuvor auch schon kurz erwähnt habe, ist, dass hier drei verschiedene Gruppierungen von Menschen sich die Frage stellen und auch nach Antworten suchen, wer Jesus ist und was seine Aufgabe oder was sein Dienst sei. Wie ich mich diese Woche über auch mit dem Text befasst habe, also zuerst mache ich die Übersetzung, dann lese ich auch sehr gerne Kommentare, um zu sehen, was andere Leute über diesen gleichen Text denn zu sagen haben. Und was mir dann aufgefallen ist, ist, dass die meisten nur zwei Gruppen hier aufzählen. Zum einen haben wir die in Vers 21, von denen dann gesagt wird, dass sie ausgehen und ihm ergreifen wollen und auch sprachen, er sei von Sinnen. Und dann haben wir die zweite Gruppe, und das sind die Schriftgelehrten. Aber ich sage, es gibt noch eine dritte, nämlich die Volksmenge in Vers 20. Und mit diesem Konzept der Volksmenge sind wir auch sehr gut vertraut. Wir sehen nämlich im Markus-Evangelium immer wieder, wie eine große Anzahl an Menschen sich um Jesus versammelt. Also, wenn wir dann die Frage betrachten, wer Jesus ist, möchte ich gerne diese drei Gruppierungen als Unterpunkte mit anführen. Da haben wir zuerst die große Volksmenge, die etwas braucht. Als zweites haben wir dann seine Familie oder auch die um ihn waren, die ihm nahe standen. Und als drittes dann die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren. Also, wie wir gemeinsam lasen, ist Jesus wieder zurückgekommen und die Volksmenge hat sich um ihn versammelt. Und das ist etwas, das ich an dem Markus so sehr liebe. Denn er fasst sich immer sehr kurz und ist sehr direkt. Und zugleich gibt er uns aber auch ein sehr klares Bild von dem, was dort abgeht. Dann lesen wir nämlich. Und sie traten in das Haus. Und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Hier haben wir wieder die Leute, die davon wussten oder davon gehört haben, was Jesus so getan hat. Also sein Austreiben von unreinen Geistern, die Heilungen oder auch die Botschaft, die er verkündigt. Und so sammeln sich die Menschen um Jesus herum an, um von ihm etwas zu empfangen und ihm nahe zu sein. Und wenn man sich dann die Frage stellt, hey, aber was machen die Leute da eigentlich, wenn Jesus nicht mehr in der Lage sei, etwas zu essen, Nehmen Sie ihm alle Zeit von den Händen, oder was hat das auf sich? Kann es sein, dass die Menschen auch einfach nur alle hineinströmen in das Haus, damit sie nicht einmal Platz haben, sich Essen zuzubereiten, oder dass Jesus und seine Jünger gemeinsam dinieren können? Die Antwort darauf ist, denke ich, ja, beides. Das haben wir zum einen auch schon zuvor sehen können, nämlich dort am Ufer, als die ganze Volksmenge ihn bedrängte, oder auch bei dem Zuhause von Petrus, wo eine riesige Volksmenge kam. Und das ist auch genau der Eindruck, den Markus uns hier vermitteln möchte. Aber worauf ich jetzt unsere Aufmerksamkeit besonders lenken möchte, ist, was in den Herzen dieser Menschen dort vorgeht. Also, wir haben hier diese Leute. Sie kennen Jesus Christus in dem Sinne, dass sie schon mal von ihm gehört haben oder auch schon gesehen haben, was er tun kann. Und die Reaktion dieser Leute ist dann, sich Jesus zu nähern, ihm nahe zu sein, um von ihm das zu empfangen, was er so weitergibt. Wenn dann die Frage aufkommt und diese Gruppe von Menschen gefragt wird, hey, tut Jesus wirklich das, was die Leute behaupten? Dann wäre ihre Antwort ja. Würden sie dann fragen, und wie wäre er dazu in der Lage gewesen? Dann wäre ihre Antwort gewesen, durch die Kraft Gottes. Denn wenn wir mal von der anderen Seite die Sache mal betrachten, wenn die Volksmenge auf der Seite der Schriftgelehrten und Pharisäer gewesen wäre, dann würden sie sich niemals Jesus annähern wollen. Denn wieso würden sie sich einem Menschen annähern, der die Werke des Satans tut und einer ist, der böse Dinge vollbringt? Sie haben Interesse an Jesus und sie möchten das, was er den Menschen gibt. Seht, das ist die evangelistische Reaktion, nach der sich jeder Pastor sehnt. Das ist auch die evangelistische Reaktion, die sich jeder Christ erhofft, der Christus verkündigt und weitergibt. Dafür beten die Christen auch, ernstlich und von ganzem Herzen, dass Menschen die frohe Botschaft Christi hören und zu ihm rennen. So haben wir nun zum ersten die Volksmenge. Als zweites dann, das sehen wir in Vers 21, haben wir die, die um Jesus waren oder die ihm nahe standen. Diese Bezeichnung wird des Öfteren im Neuen Testament verwendet, um auch die Familienmitglieder zu beschreiben. Und das gibt der Kontext auch ganz gut her, denn in Vers 31 haben wir genau das. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. So haben wir also die Familie von Jesus. Und sie haben dann auch diese lange Wanderung oder auch die lange Reise auf sich genommen, von Nazareth nach Kapernaum zu gehen. Das ist ungefähr eine 10-stündige Reise. Nun, aber was hat die Familie nun dazu bewegt, diese weite Reise auf sich zu nehmen? Zum einen können wir sagen, dass sie bestimmt Angst und Bange darum hatten, dass Jesus ins Kreuzfeuer der jüdischen Hochangesehenen oder auch Führungspersonen kommt. Vielleicht waren sie auch besorgt, denn wir sehen hier, dass in Vers 21 steht, dass sie behaupten, er sei von Sinnen. Vielleicht hatten sie Angst darum, dass er die ganze Zeit nur herumzieht und verkündigt und nichts isst. Aber wir können auch sagen, dass sie kamen, weil sie Zweifel hatten. Zweifel an seinem Dienst. Denn wüssten sie, dass er der Herr der Herrlichkeit ist, der verheißene Messias, dann hätten sie um ihn keine Angst. Wir sehen aber, dass sie versuchten, ihn sogar zu ergreifen. Denn sie waren der Meinung, er ist von Sinnen. Und ich denke, das können wir auch so nachvollziehen, denn würden wir unter unserem Bekannten- oder Familienkreis von einer Person wissen und hören, dass dieser Mensch umherzieht, schon seit einem oder zwei Jahren, dass er nicht wirklich etwas ist, dass er behauptet, er sei der Herr des Sabbats und dass er Dämonen austreiben würde. Wenn uns so etwas zu Ohren kommen würde, dann wären wir sicherlich auch sehr besorgt um diesen Menschen. Denn wir alle können das bezeugen, dass wir jetzt niemanden in der Verwandtschaft haben, vielleicht der Onkel Peter oder so, von dem man weiß, hey, der hat Gaben wie Christus, er hat hier Menschen mit einer verdorrten Hand geheilt, alles ganz normal. Dass ein Cousin die Gabe hat, Dämonen auszutreiben. Wenn man so etwas hören würde, das wäre uns absolut fremd. Denn man hat persönlich noch nie, nicht einmal im Annähernsten, irgendwelche Hinweise gesehen, dass diese Personen solch eine Macht oder auch solch eine Gabe hätten. Und so haben wir hier die Familie Jesu. Denn bedenken wir, das ist die Familie, die um Jesus herum war, beziehungsweise die mit Jesus lebte. 30 Jahre, okay, kommt drauf an, welcher Bruder, vielleicht auch ein paar Jahre weniger. Aber sie waren bei ihm und kannten ihn. Der Evangeliumschreiber Johannes zum Beispiel sagt uns auch, dass nicht einmal seine Brüder, also die Brüder von Jesus, an ihn glaubten. Aber was geht hier nun genau ab? Wir wissen von der Jungferngeburt. Wir wissen, dass der Engel der Maria gleichermaßen dem Josef begegnete und auch sagte, dass dieses Kind der verheißene Messias sei. Die Eltern, also Josef und Maria, sie wussten auch, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Vielleicht haben die Eltern dann eben auch den jüngeren Brüdern etwas über diese Tatsachen, über diese Sachen etwas berichtet. Ich hoffe mal, denn nach alledem, wir haben in der Schrift auch dieses Zeugnis des Lobpreises der Maria. Das steht auch in der Bibel. Tatsache ist auch, dass in den ersten Jahren die Kraft und der Dienst Jesu Christi noch nicht offenbar wurde. Denn gedenket noch einmal, der Dienst Jesu hat erst mit seiner Taufe begonnen, mit seinen Wunderwerken und so weiter. Dann erst hat er seine Herrlichkeit zum Vorschein gebracht, wer er wirklich ist, der Gottmensch. Die Familie hat bis dahin gesehen, dass Jesus ein sehr aufrichtiger und wahrhaftiger Mensch ist, dass er fleißig arbeitet, ehrlich ist und so weiter. Aber sie haben niemals das von Jesus erwartet. Diese Wunderwerke. Und dann erst haben wir das erste Wunder, das Johannes berichtet, wie er bei der Hochzeit aus Wasser Wein macht. So wissen sie zu einem gewissen Maße, dass Jesus wirklich Macht und Kraft hat. Aber was ich darüber sagen möchte ist, dass Jesus eine Familie hat und diese Familie ist sündhaft und sie haben auch zweifelnde Herzen. Sie kannten Jesus, sie sind mit Jesus aufgewachsen, sie haben gesehen, wie gerecht er lebte. Sie haben davon gehört, dass er von einer Jungfrau gezeugt wurde. All diese Dinge. Vielleicht haben sie auch gesehen, wie er das erste Wunder vollbrachte. Und trotzdem sind sie Menschen wie du und ich und haben auch Zweifel gehabt. Sie haben sich auch die Frage gestellt, ist Jesus wirklich der, von dem alle Leute sagen, er wäre es? Hatte der Engel recht und es ist wirklich Jesus? Sie ringen mit der Frage und sind sich unsicher und beantworten diese Frage dann auch falsch, nämlich mit, er ist von Sinnen. Vielleicht magst du sagen, hey, ich bin mir nicht ganz sicher darüber. Ich denke, heutzutage, da ist es doch anders oder da ist es nicht so unter uns Christen. Aber lass mich Folgendes sagen. Als Wiedergeborener, Christ, als Christ, der an die Versöhnung glaubt, an das Werk, das Christus getan hat, da sind wir eigentlich ja, sehr vertraut mit der Tatsache, dass Jesus sein Leben hingab als Lösegeld. Aber dann fragen sich auch, ja, gläubige Christen die Frage, Okay, also auf der einen Seite ja das mit der Versöhnung, wunderbare Sache, was dort am Kreuz geschah. Aber wenn wir dann hier so an den Punkt kommen, wo Jesus Dämonen austreibt, das finde ich etwas seltsam. Und dann nehmen Sie vielleicht diese Unsicherheit oder auch diese Frage und ja, verstecken sie vielleicht in der Hintertasche und wissen nicht wirklich, wie man darauf antwortet oder was man damit anzustellen hat. Denn man zweifelt an diesen sonderbaren Wunderwerken. Wir können dem genauso schuldig sein, dass wir das dann abtun und denken, ach, das sind doch so altertümliche, komische Bezeichnungen oder komische Beschreibungen. Seht, wir sind imstande, genauso zu handeln und zu denken, wie auch die Familie Jesu hier. Und das ist auch eine gefährliche Sache, denn man tut explizit die Macht seines Dienstes leugnen. Und ich würde auch Folgendes sagen, dass es inkompatibel ist mit dem christlichen Glauben, dass man denkt, Jesus ist ein Erretter, aber auf der anderen Seite, er ist so ein komischer, vielleicht auch verrückter Mensch, der diese außergewöhnlichen Wundertaten nicht wirklich tat, sei es auf Wasser gehen oder auch die Mehrung von Speise auf wundersame Weise. Auch all diese Dinge gehören zum Zentrum des Glaubens. Denn wenn er nicht die Kraft hat, solche Dinge zu tun, dann ist es auch nicht der ersehnte Erretter und Erlöser. Und wenn er behauptet, dass er solche Dinge getan hat und nicht tat, dann ist er ein Lügner und nicht dazu befähigt, sich am Kreuz als Stellvertreter hinzugeben. Dann ist er auch nicht fähig, dein Mittler zu sein und für dich einzutreten. Man muss auch mit diesen Dingen ringen. Ich sage dir, Christ, denn all diese Wunderwerke gehören auch zu seinem Dienst und seinem Werk. Doch bevor ich weitergehe mit dem nächsten Punkt, möchte ich ein, zwei Dinge sagen. Manche haben ihre Schwierigkeiten auch mit der Autorität und allgemein mit der Schrift. Und die denken sich, hey, guck mal, die haben das doch alle nur erfunden, um eine neue Religion zu verkündigen, eine neue Religion zu erfinden. Wenn dem wirklich so wäre, dann würde man solch eine Seite, das, was wir gemeinsam lasen, dass die eigene Familie dachte, dass er verrückt sei, so etwas würde man in ein Traktat nicht mit hineinpacken. Oder dass auch das Urteil der religiösen Führer damals dachten, dass er besessen wäre von einem unreinen Geist. Solche Dinge würde man da nicht mit hineinpacken. Das Ziel ist es nicht und das Ziel war es auch nicht von diesen Evangeliumschreibern, um Menschen etwas anzudrehen oder etwas verkaufen zu wollen, sondern die Herrlichkeit Gottes preiszugeben. Und nicht einmal Zweifler können zwischen der Herrlichkeit Christi und derer, die er erretten möchte, stehen. Doch nun, ab Vers 22. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. In Vers 22, wie wir es gerade gemeinsam lasen, da haben wir einen Vers, der ganz und gar den Schriftgelehrten gewidmet ist. Was hat es eigentlich auf sich, wenn wir hier lesen, dass sie von Jerusalem herabgekommen sind? Zum Ersten, bei uns im ganz normalen Sprachgebrauch, wenn wir davon reden, dass jemand herabkommt, da denken wir gleich, zumindest als Amerikaner, hey, da ist man Richtung Süden gegangen, herabgekommen. Doch in dem Fall ist Kapernaum nicht südlich von Jerusalem, es ist sogar nördlich. Aber was wir hier haben, ist, dass Jerusalem in den Gedanken und Köpfen der Juden früher das Zentrum des Universums war. Das war die Hochburg auch der Religion. Somit sind die Menschen, wenn sie aus Jerusalem woanders hingingen, quasi herabgekommen in die anderen umliegenden, weniger beachtlichen kulturellen und religiösen Umfeld. zum anderen aber auch, ganz wörtlich genommen, sind sie herabgestiegen in dem Sinne, dass Jerusalem auf einem Berge ist und sie laufen dann eben eine gewisse Steigung oder Senkung herunter, um dann Kapernaum zu erreichen. Hier haben wir nun die Schriftgelehrten und die wurden höchstwahrscheinlich von dem Hohen Rat ausgesandt, um etwas über diesen Jesus und seine Lehre in Erfahrung zu bringen und Jesus zu konfrontieren. Denn Jesus ist für sie eine große Herausforderung. Er hat immerhin viele Leute von ihrer Religion weggeführt und zu sich gebracht. Und die Art und Weise, wie dieses Sprachen oder auch Sprechen in der Bibel übersetzt ist, gibt uns zum Ausdruck, dass diese Schriftgelehrten das überall dort weitersagten und verkündigten, also nicht in der Vergangenheit einmalig, sondern haben überall diese Dinge verbreitet. Sie bringen dann Vorwürfe, wie er hat den Beelzebul oder durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Sie möchten also Jesus vor den anderen Menschen schlechtreden, verleugnen. Ihr Ziel war es, dass die Menschen glaubten, dass Jesus ein böser Mensch wäre. Sie wollten nicht, dass sie Jesus nachgehen. Aber was interessant ist, sie verleugnen nicht, dass Jesus tatsächlich unreine Geister austreibt, Dämonen austreibt. Ja, die Schriftgelehrten haben wir zuvor schon gesehen, dass sie mittendrin waren und sahen, was Jesus tut. Auch, dass er Menschen heilt. Die Schriftgelehrten kamen also, um die Autorität und den Namen Christi in den Dreck zu ziehen und vor anderen Menschen schlecht zu reden. Das war ihr Ziel. Sie wollten auch, dass andere Menschen das Gleiche tun. Aber seht, was Jesus mit diesem Angriff oder dieser Verleugnung macht. Er antwortet folgendermaßen, und das finde ich wirklich so wundervoll. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie ist Jesus nun mit diesen Verleugnern, mit diesen Gotteslästerern umgegangen? Ja, er hat sich ihnen genaht. Er hat nicht einen Brief geschrieben, keinen Blogartikel aufgemacht oder etwas dergleichen, sondern ist auf sie persönlich eingegangen. Hat gesagt, kommt her zu mir. Und was wir darin erkennen müssen, ist, dass Jesus nicht ängstlich ist, mit Sündern umzugehen, selbst hier, die ihm böse entgegentreten. Menschen, die ihn wirklich verleugnen, die seinen Dienst hassen, die Gott mit ihrem Leben entehren. Zu ihnen sagt er, kommt her zu mir, komm her. Und was wir hier haben ist, dass sie tatsächlich zu ihm kommen. Und uns wird auch gesagt, dass er ihnen in Gleichnissen antwortete. Daran können wir erkennen, dass sie kamen. Was ich zuvor auch schon über die Gleichnisse sagte, ist, dass sie jetzt nicht einfach nur irgendwelche Darstellungen sein sollen, sondern dass es eine mächtige Waffe in Gottes Hand ist. Er nimmt sie und zeigt nochmal die Lücken auf, die wir in unseren Gedanken und in unserem Sinn haben, um das Licht des Evangeliums noch einmal heller scheinen zu lassen. Und seht nun, wie Jesus in diesen Gleichnissen auf sie eingeht. Wir werden zwei von ihnen nun betrachten und sie sind auch sehr eng miteinander verbunden. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Jesus geht auf diese Menschen ein und begegnet ihnen genau dort, wo sie sind. In dem Fall sind es Theologen und sie haben natürlich auch ein Konzept von all diesen Dingen. Und er spricht hier ihre Logik an und möchte ihnen aufzeigen, wie lächerlich ihr Einwand eigentlich sei. Er sagt dann, wie kann der Satan den Satan austreiben? Und sein Argument ist im Kern dieses: Wieso sollte der Satan gegen sich selbst vorgehen? Denn wenn er das macht, dann macht er sein eigenes Reich kaputt. Satan hasst Gott und würde niemals etwas tun, was Gott dienlich sei. Er würde sich doch niemals selbst und willentlich von den Menschen lösen, über die er die Herrschaft hat. Sowas wird einfach nicht passieren, und wenn er so etwas tun würde, dann würde sein ganzes Reich in sich selbst zusammenfallen. Mit der Antwort, die Jesus gibt, spricht er ihre Logik an und das, was sie nachvollziehen können. Er dient ihnen in dieser Sache. Und was Jesus auch mit dieser direkten Antwort versuchte, ist auf eine sanfte Weise ihre Herzen zu berühren und sie zu sich zu rufen. Und ich bin mir sicher, das ist wunderbar, dass wir vor Augen halten sollten und das nicht einfach verwerfen, dass selbst die, die Jesus verleugnen, noch einen Platz bei ihm finden, selbst die, die gefährlich sind, die vielleicht kurz davor sind, die Sünde wieder den Heiligen Geist zu begehen. Manchmal bekommen wir auch zu Gesicht, wie Jesus nicht direkt auf die Fragen oder die Anschuldigungen eingeht, sondern diese Beschuldigungen einfach auf sie selbst zurückreflektiert. Denn das Ziel von Jesus ist es nicht, dass die Köpfe der Menschen einfach nur überzeugt seien. Er möchte natürlich das Herz. Nicht, dass das Herz eines Christen nun nicht überzeugt sei. Doch das Herz muss gewonnen werden, damit der Verstand sich dem unterwirft. Und das ist Christus. Er möchte auch, dass sie gerettet werden, und deshalb geht er auf diese Schriftgelehrten ein. Doch kommen wir nun zum zweiten Punkt unserer Predigt. Da wird von einem Starken und einem Dieb berichtet. Und was Jesus damit tut, ist, dass er ihre Vorstellungen nochmal berichtigt. Denn zuerst ist er natürlich auf sie eingegangen und hat ihnen gezeigt, wie absurd das eigentlich ist. Und möchte dann erklären, worum es eigentlich geht. Und in diesem Gleichnis wird der Starke mit dem Satan eigentlich gemeint. Und der, der kommt, ist dann der noch Stärkere. Lass es uns gemeinsam lesen. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Dann erst wird er sein Haus berauben. Ganz einfach, wenn ihr etwas von einer Person klauen möchtet, von der ihr wisst, dass diese Person stark ist, dann müsst ihr erst diese starke Person binden. Und dann. Und damit gibt Jesus zum Ausdruck, dass sein Dienst kein Dienst ist, der in Kooperation tritt mit dem Satan, sondern der ihn überwindet. Er bindet ihn wie mit Ketten, er bindet den Satan. Der Satan ist stark in den Gedanken und Herzen der Menschen, die hier auf dieser Welt leben, im sündhaften Fleisch. Aber Jesus und sein Dienst, er ist stärker und kann die Menschen befreien aus dieser Belagerung des Satans. So wie es auch in dem Lied "Oh, for a thousand tongues to sing" auch lesen. Er kam, um die Macht der Sünde zu brechen, um Gefangene zu befreien und so weiter. Er sagt ihnen klipp und klar: Hey, ihr Schriftgelehrten, versteht ihr nicht, worum es hier eigentlich geht? Ich bin nicht gekommen, um einfach nur hier eine Schaueinlage zu machen, um Menschen von hypothetischen Teufeln zu befreien. Jesus zeigt uns mit seinen mächtigen Wundertaten, und das ist so schade, dass viele Menschen das nicht ergreifen und begreifen, dass in all diesen Dingen Jesus uns einen kleinen Schnappschuss dessen gibt, was am Kreuz geschieht. Dass wenn Jesus einen unreinen Geist austreibt, dann zeigt er uns, wie er am Kreuz den Kopf der Schlange zertritt. Dass er Macht darüber hat. dass er über ihm regiert, dass er diesen Starken nimmt und bindet. Er plündert quasi die Reichtümer dieses Obersten der Dämonen. Das ist, was uns gezeigt werden möchte, dass Jesus ein Erretter und Erlöser ist und dass seine Werke genau das auch aufzeigen, dass unsere Herzen mit Bewunderung erfüllt werden, mit dem, was Gott für sein Volk tut. Das ist der Glaube, den man empfangen sollte, wenn man die Frage stellt: Wer ist Jesus? Tut er wirklich das, wovon die Leute sagen, dass er sie tut? Ist er wirklich der, von dem die Leute sagen, dass er ist? Und ist er auch der Jesus, wie die Bibel es uns berichtet? Und ganz klar, wie zuvor gesagt, die Volksmenge, sie haben verstanden, sei es auch nun nicht zu einem vollen Ausmaß, dass Jesus genau all das ist. Auch wenn sie nur einen kleinen Anfangsglauben hatten, so rannten sie zu Jesus und kamen zu ihm, um seine Gnade, die nur er geben kann, zu empfangen. Er ist der Erretter der Menschen. Seine Wunderwerke sind die Zeugnisse dessen, was er für uns dort auch am Kreuz vollbracht hat. Doch nun kommen wir zu den Versen 28 bis 30. Und wahrscheinlich haben einige von euch schon gerade auf diese Passage gewartet, wo Jesus von der unvergebbaren Sünde spricht. Und Jesus gibt quasi als Antwort, indem er immer wieder hin und her diskutiert hier mit diesen Schriftgelehrten und immer wieder auf sie eingeht und sie fortwährend ihn verleugnen und seine Wahrheiten nicht annehmen. So antwortet er ab Vers 28 dann. Und dort lesen wir: Wahrlich, ich sage euch. Und das Wort wahrlich, das ist das griechische Wort Amen. Wie er sagen möchte: Horcht auf, hört zu. Vielleicht kann man es sich so vorstellen, wie ein Elternteil die Bäckchen von einem kleinen Kind zusammenhält und sagt: Du, jetzt hörst du mal zu. Ich sage euch die Wahrheit, das sagt er nun zu ihnen, und spricht dann: Alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Das ist Vers 28. Und wenn wir das lesen, dann denken wir: Ja, preist den Herrn, es gibt Vergebung, selbst für die größten Sündern. Amen. Es gibt Vergebung für mein Lügen, Vergebung für mein Gelüsten, Vergeben für meinen Zorn, Vergebung für mein abtrünniges Herz. Es gibt auch Vergebung für einen Mörder und Ehebrecher wie David. Es gibt Vergebung für alle möglichen Dinge. Vers 28, ja, Amen, wunderbare Wahrheit. Und dann sogar die Lästerungen, womit sie lästern, selbst das. Wunderbar, herzerwärmend. Aber dann, Vers 29, das Aber. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Das ist angsteinflößend. Das ist eine schreckliche Warnung. Wenn dich das nicht in Angst versetzt, dann musst du es noch einmal hören, liebe Freunde. Das Lästern gegen den Heiligen Geist ist eine unvergebbare Sünde. Und vielleicht sitzen nun einige von euch da und denken sich: Hey, Moment, Pastor, ich habe das anders gehört. Also ich war der Meinung, für alle Sünden gibt es Vergebung. Und alles, was ich darauf antworten kann, ist natürlich: Diese Worte, diese Dinge, das sind die Worte Jesu, das ist in dem Wort Gottes. Das sind die Worte Christi selbst. Das müssen wir uns auch anhören. Und natürlich ist das eine schreckliche Warnung. Und das ist auch der Grund, wieso Jesus das sagt. Damit er die Schriftgelehrten auch etwas aufrüttelt, damit sie diese Warnung ergreifen und sehen, wie schrecklich sie ist. Es ist so, als würde er die Schriftgelehrten am Kragen packen und ihnen klar machen, ihre Seelen aufrütteln und sagen, wahrlich, passt nun auf, ihr seid in Gefahr, ihr spielt hier mit eurem ewigen Leben. Dass sie mit ihren Lästerungen zu weit gehen, dass sie sich so weit entfernen, dass sie ihr Herz so sehr verhärten. Und ganz klar, wir müssen uns die Frage stellen, was hat es nun mit der Lästerung wider den Heiligen Geist zu tun oder was hat das zu bedeuten? Als erstes sehen wir, dass Jesus das sagte, wie in Vers 30 geschrieben, er hat einen unreinen Geist. Er geht also auf sie ein und auf das, was sie sagten. Denn sie sahen die Werke und den Dienst Jesu. Und all das hat Jesus getan, damit auch der Glaube in ihnen aufgehe, um das Kreuz noch einmal in seiner Herrlichkeit zu verkündigen. Und die Schriftgelehrten, die das quasi von Angesicht zu Angesicht sahen, haben es verleugnet und verworfen. Sie sahen die Macht Jesu. Sie sahen die Macht des Geistes. Sie sahen auch die Wahrheit Gottes, das Werk Gottes in den veränderten Herzen der Menschen um sie herum. Und sie haben inmitten all dem Jesus in ihrem Herzen verleugnet und verworfen und damit ihre Herzen verhärtet. Das ist die Lästerung wider den Heiligen Geist. Denn sie sehen und sie sind Zeugen des Dienstes von Gott, dessen, was Gott tut. Und aus Hass zu Christus verleugnen sie alles. Sie verleugnen auch, was der Geist tut, dass er wirkt durch die Gnadenmittel, dass er der ist, der diese Errettung an uns anwendet und erwirkt. Und um das alles zu krönen, so verleugnen sie nicht nur, sondern sie sagen sogar, dass all diese Kraft, all diese Wunderwerke und dass Jesus selbst aus den höllischen Tiefen kommt und diese Dinge vollbringt, dass er ein böser Mann ist. Die Lästerung wider den Heiligen Geist. Ein willentliches Abkehren, Verwerfen, Verleugnen des Dienstes des Geistes. Und vielleicht stellt ihr euch die Frage, und ich denke, ja, das ist auf gewisse Weise auch eine gesunde Frage, dass ein Christ, der das liest, sich vielleicht fragt, hey, habe ich diese Sünde begangen? Ich habe gesündigt. Ich habe meine Zweifel. Ich sündige sogar die ganze Zeit. Und darauf erwidere ich. Siehe auf Vers 28. Es gibt Vergebung für alle Sünden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Oder lass es mich so ausdrücken. Wenn jemand zu mir kommt und fragt, hey, hab ich eigentlich diese Sünde wider den Heiligen Geist begangen? Und sie sind besorgt darüber und haben Angst und ringen damit. Und wie man üblicherweise darauf reagiert oder antwortet ist, dass wenn ein Mensch solche Gedanken hat und sich darum Sorgen macht, dann ist man nicht so verhärtet im Herzen, dann ist man besorgt um diese Dinge, dann fürchtet man Gott noch. Man kämpft da gegen die Sünde an und ist auch erschreckt über die Sünde. Aber nicht so bei den Schriftgelehrten, die Jesus sehen und ihm ins Gesicht verleugnen und ihn verwerfen und ihn für falsch erklären. Da ist ein großer Unterschied. Diese Schriftgelehrten, sie fühlen nicht einmal das Geringste. Und wenn du, lieber Christ, wenn du dir nun Sorgen darüber machst und ängstlich darüber bist, dann ist das höchstwahrscheinlich der Fall, dass du diese Sünde nicht begangen hast. Aber ich möchte auf gleiche Weise auch sagen, dass, auch wenn das wahr ist, du trotzdem ankämpfen solltest gegen die Sünde. Ziehen wir die Schriftgelehrten hier als Beispiel an, sehen wir, dass diese Lästerungen, die sie vorbringen, nicht das Allererste ist, was sie vorgebracht haben, sondern dass da ein Prozess dahinter war. Und auf gleiche Weise müssen wir auch aufmerken, dass diese Schriftgelehrten diese Sünde noch nicht begangen haben, sondern Jesus sie eindringlich warnt. Dass es das Ziel Jesu eigentlich ist, sie zurückzuziehen, sie zu sich zu rufen. Doch sie sind auf dem Weg dahin, dass wenn sie so weitermachen, sie diese Sünde begehen. Für dich, der du Christus nicht kennst, ist das eine echte Gefahr. Christus fortwährend zu verleugnen, fortwährend ihm den Rücken zu kehren. Das ist eine sehr angsteinflößende, schreckliche Sache. Ohne Zweifel. Und auch für einen Christen, auch wenn wir die Gewissheit haben, dass Gott uns bis zum Ende begleitet und er uns auch bis zum Ende erhält, so sollten wir, auch wenn wir das lesen, diese Warnung, noch einmal frisch uns zu ihm wenden. All unsere Anliegen, all unsere Sorgen und Ängste vor ihm niederlegen. So wie die Volksmenge, wie wir hier am Anfang unseres Textes sehen konnten, wie sie alle zu ihm strömten, weil sie wussten, er kann helfen. Und lieber Christ, ich möchte auch natürlich ganz klar sagen, dass diese Lehre, das, was wir nun gemeinsam betrachtet haben, nicht gegen das Beharren der Heiligen geht, in dem Sinne, dass ein Christ schlussendlich verloren gehen kann, sondern wir können das, wie im Einklang mit dem, was im Hebräerbrief Kapitel 6 steht, dass sie geschmeckt haben von den himmlischen Dingen und so weiter, dass diese Männer, hey, sie haben Jesus gesehen und sie haben ihm trotzdem den Rücken gekehrt. Sie hatten den Vorzug, das Wort Gottes zu hören, haben gesehen, wie Gott wirkt, was für eine Macht er hat, und haben ihn trotzdem verleugnet. Das ist, worum es geht. Und ich möchte auch euch ermutigen, damit zu ringen. Dass wenn du ein Christ bist, dann renn nochmal frisch zu Christus und sei ermutigt und gestärkt im Glauben durch ihn. Und wenn du ihn aber nicht kennst, dann bitte ich dich. Es kann nämlich sein, dass du vor dem Abgrund stehst. Und dieses Angebot der Erlösung ist ein freies Angebot. Höre auch, was er zu sagen hat, höre sein Wort und nehme es an. Einige von euch, ihr seid gläubige Christen und das schon seit einer langen Zeit und habt auch trotzdem noch Fragen über Christus. Vielleicht fragst du dich an diesem Morgen, hey, ich verstehe es nicht, es ist so schwer für mich zu verstehen, wie Jesus diese Wundertaten vollbrachte. Es ist einfach nur, hey, so hart. Zu dir sage ich an diesem Morgen, schaue auf den ganzen Dienst Jesu Christi, wie er den Starken gebunden hat. Und dass all die Werke, die er tat, noch einmal ein Zeugnis sind für das, was er am Kreuz getan hat. Und das für dich. Empfange auch hier den Dienst dieser Wunderwerke und erkenne ihn als den, der Seelen von Männern, Kindern und Frauen befreit, um ein Leben zu leben, das nach der Gerechtigkeit trachtet. Ein Leben zu leben, das die lebengebende Gnade empfängt. Ich möchte dich bitten, Christ, nimm diese Gnade an und sehe auf Jesus, der, der die Schlange zertritt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater und heiliger Herr, dir sei alle Ehre, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns dein Wort gegeben hast und uns darin dienst. Was für ein Segen ist das, dein Wort, das Wort Gottes zu haben. Was für ein Segen ist es, die Macht des Heiligen Geistes zu haben, welche uns erlöst. Hilf uns, Jesus noch einmal zu erkennen, den Erretter der Sünder. Hilf uns, in der Gewissheit in ihm zu wachsen als Christen Und wir bitten dich auch, dass du auf uns eingehst, auch wenn wir links und rechts vom rechten Weg abkommen, sondern dass wir uns hinkehren zu Jesus und ihn als Herrn noch einmal annehmen. Das beten wir alles in Jesu heiligen Namen. Amen.